Altes Erbe. Amrei sah das blaumilchige Wasser des Kopfstausees schon von Weitem. Bald würde sie die Silvretta erreichen. Sie war erst gegen 2 Uhr eingenickt und froh, dass sie noch ein paar Stunden Schlaf abbekommen hatte, bevor sie ihr Lager hatte räumen müssen. Sie wanderte durch das Verbellertal. Hier zeigte das Verwall noch sein raueres Gesicht. Anders als in der unteren Etage musste Amrei ihre Tritte bewusst setzen, um nicht auf dem noch feuchten Steinen auszurutschen. Ihr war es ganz recht, denn so hatte sie weniger Gelegenheit zum Abschweifen. Auch die Landschaft wurde allmählich karger. Die Weiden waren mit Findlingen durchsetzt. Statt bunter Alpweiden gediehen hier Disteln. Das Wasser kam in riesigen Bächen herunter. An den Seen wuchs kein Schilf oder Gras, wie am Langsee. Auch Wasserläufer oder Libellen entdeckte Amrei hier nicht. Ein einzelner Zitronenfalter landete auf Amreis Arm. »Hey, mein Freund, hast du dich verflogen? Oder wo willst du hin?« fragte sie ihn. »Hier gibt's nichts zu fressen für dich.« Er setzte sich auf einen kleinen Schneerest und spreizte seine leuchtend gelbgrünen Flügel. Früher hieß das Verbellertal wohl Valbella, das schöne Tal. Die Rätoromanen waren vor Jahrhunderten über das Zainisjoch hierher gekommen und hatten es so getauft. Andere Ecken des Montafon hatten die Walser für sich entdeckt. Deren beide Einflüsse waren an vielen Stellen sichtbar. In der Art und Weise, wie sie ihre Häuser bauten, aber vor allem in der Montafoner Mundart, dem Montafonerisch. Rätoromanische Wörter verbanden sich darin mit Walliserlauten und dem Niederalemannischen zu einer Einheit. Auch Redewendungen und grammatikalische Eigenheiten hatten sich bis heute erhalten. Und die Montafoner, so schien es ihr, waren stolz auf ihre Sprache, die wie die Erzählkultur zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO zählt. Sie wurde im ganzen Tal gesprochen und bewusst von den Einheimischen gepflegt. Amrei hatte noch nie direkt darüber nachgedacht, aber sie liebte den Klang dieser Sprache, die für sie wohlwollend und freundlich klang. Das empfanden auch viele der Gäste im Hotel so, in dem sie arbeitete. Nicht alles konnten sie verstehen, aber sie übersetzte gerne Begriffe für sie wie Zmarent für Brotzeit oder Pfulfer für Kissen. Ein Murmeltier stellte sich im Gras auf und riss Amrei mit seinen Pfiffen aus ihren Gedanken. Es stand nur 2 Meter von ihr entfernt und hatte es überhaupt nicht eilig, in seine Gänge abzutauchen. Lautstark warnte es seine Verwandten erneut. »Schon gut«, beruhigte Amrei, »ich tu dir und deiner Familie nichts.« Das Murmeltier drehte schnell den Kopf hin und her, um den Überblick über die Lage zu behalten, und verschwand dann in einem Bodenloch. An der Verbellaalpe hätte sie gern noch den Abzweig zum Wiegenseeweg genommen. Jori hatte ihr erzählt, dass das Gebiet eine extrem vielfältige Moorlandschaft und ein wunderbares Beispiel für einen natürlichen Stausee war. Vom Ufer her wuchsen Gräser und Moose mit ihren Trieben auf die Wasseroberfläche hinaus und bildeten eine Art schwimmende Pflanzendecke. Dieser Schwingrasen war wohl ein Zeichen dafür, dass der See langsam verlandete. Jori hatte vor allem vom letzten Abschnitt des Weges geschwärmt, der oberhalb der Baumgrenze verlief und wunderschöne Ausblicke in die Silvretta bot. Doch bereits von der Verbellaalpe aus sah Amrei deren mächtige Steinriesen wie die Ballonspitze und Valyla. Schon bei Sonnenlicht wirkten sie unnahbar und abweisend, aber auch ziemlich beeindruckend. Anders als im Verwall besänftigten hier keine grünen Teppiche ihre Erscheinung und sie flößten Amrei ziemlichen Respekt ein. Bald erreichte sie den Weg über den Kopfstausee, der als riesiger Wasserspeicher diente. Das erste Kraftwerk wurde bereits Ende der 1960er Jahre eingeweiht, fast 5 Jahre später das zweite. Doch von beiden konnte Amrei nur das Portalbauwerk sehen, alles andere spielte sich unter der Erde ab. Ein Nachbar arbeitete dort und hatte erzählt, dass die Kraftwerke komplett ins Berginnere gebaut wurden. Die Kaverne war wohl so riesig, dass darin das Hauptschiff des Wiener Stephansdomes Platz hätte. Außerdem meinte er, dass sie eine coole Kulisse für James-Bond-Verfilmungen hergeben würde. Amrei blickte an der riesigen Staumauer hinunter, die oben überhing, und konnte sich vorstellen, wie sich 007 hier eine wilde Abseilaktion mit seinen Gegnern liefern könnte. Sie wusste, dass ab jetzt nur noch wenig Grün und viel Fels ihr ständiger Begleiter sein würde und hoffte, dass dieser gnädig mit ihr wäre. Den Weg von der neuen Heilbronner Hütte zum See hinab hatte sie in 1,5 Stunden geschafft. Jetzt lag eine knackige Etappe von 1000 Höhenmetern und 6,5 Stunden vor ihr. Sie wollte heute unbedingt die Bieler Höhe mit dem Silvrettersee erreichen. Amrei stieg den steilen Weg hinauf ins Hochtal unterhalb der Falüla. Wie oft hatte sie den markanten Gipfel am Talschluss schon von Van Dans aus bewundert. Vor allem am Abend, wenn er nach einem sonnigen Tag vom Abendrot beschienen wurde und wie eine riesige Pyramide wirkte. Anders als erwartet war es anfangs noch grün und das Montafoner Braunvieh graste auf den Alpweiden. Bald säumten Latschenkiefern den Weg. Auch heute hatte sie Glück mit dem Wetter. Bislang war es auf ihrer Tour nur einmal ein bisschen bedeckt gewesen. Es war trotz der Höhe extrem warm und Amrais Shirt klebte bald an ihrem Rücken. Bis jetzt konnte sie noch keinen Fortschritt erkennen, dass sie leichter den Berg hinaufkam als am ersten Tag. Sie hielt immer wieder kurz an, um durchzuatmen und Luft zu holen. Annie hatte ihr mal einen Tipp gegeben, gleichmäßige Schritte zu gehen und an einer Stelle anzuhalten, an der man nach dem Pausieren wieder flach anlaufen konnte. Doch das war hier nicht möglich. Es war viel zu steil und sie zu untrainiert. So schnaubte sie immer wieder ein leises Herrgottzack in die Luft. Das Fluchen hatten ihre Eltern ihr als Kind vergeblich versucht abzugewöhnen. Doch das war eins der wenigen Dinge, bei denen sie nicht nachgegeben hatte. Bald waren die grünen Flächen verschwunden. Nach dem Falülersee führte ein Joch zwischen der großen und kleinen Falüla hindurch. Von hier wäre es nur noch 1/2 Stunde bis zum Gipfel der Großen hinauf. Doch dafür musste man absolut trittsicher und schwindelfrei sein. Das Joch war schmal, schroff und extrem felsig. Doch der Ausblick von hier entschädigte sie für den Anstieg. Vor ihr ragten die 3000er der Tiroler Silvretter empor. Vor allem das hohe Rad konnte sie toll sehen. Es hatte es nicht ganz in die hohe Riege geschafft. Ihm fehlten 66 Meter. Amrei war wieder ganz allein in der Landschaft unterwegs. Ganz anders als auf den direkten Wegen zu den Ausflugsalpen, wo sich Wanderer und Mountainbiker mit handgesenktem Käse und Brot stärkten, das ihnen freche Dohlen stibitzen wollten. Abseits dieser Haupttouren durch das Montafon fühlte sie sich wie eine einsame Kämpferin im Wind. Nach vielen Stunden des Alleinseins hörte Amrei wieder Zeichen der Zivilisation. Fahrgeräusche der Silvretter Hochalpenstraße drangen zu ihr in die Höhe. Vom Bieler Kopf aus sah sie das Treiben unter ihr, die Motorräder und Autos, die dort hin und her fuhren. Die vielen Menschen, die versuchten, von der Staumauer des Silvretter Stausees einen Blick auf den berühmtesten und höchsten Berg Vorarlbergs, den Piz Buin, zu erhaschen, erinnerten Amrei an das Gewimmel an einem Bienenstock. Langsam stieg sie zur Bieler Höhe und zum See hinab. Sie hatte ihre nächste große Etappe geschafft.